Deutschlandfunk. Hintergrund.
Ostkongo. Die internationale Dimension des ungelösten Konflikts. Von Jonas Gerding und Judith Raub.
Esther Chisa hackt ein Beet, auf dem Kohl wächst. Sie presst die Lippen zusammen. Seit die 72 Jahre alte Bäuerin aus ihrem Dorf in den Masisi-Bergen im Ostkongo fliehen musste, schmerzt ihr Körper.
Sie haben geschossen. Viele Leute sind gestorben. Auch mein Mann wurde getötet. Ich musste abhauen. Ich wurde 5-mal vergewaltigt. Ich weiß nicht, ob die Täter Soldaten oder Rebellen waren.
Erzählt Chisa. Wir treffen sie im katholischen Ausbildungszentrum für Landwirtschaft, 7 Kilometer von Goma entfernt, der Hauptstadt der Provinz Nord-Kivu. Chisa musste schon so oft aus ihrem Dorf weglaufen, dass sie es nicht mehr zählen kann. Im Osten der Demokratischen Republik Kongo, ein Land so groß wie Westeuropa, mitten in Afrika, kämpfen mehr als 100 Milizen verschiedener Ethnien. Es geht um Zugang zu Grund und Boden, um politischen Einfluss und um Rohstoffe. Die kongolesische Regierung hat die Kontrolle über das Gebiet längst verloren. Die Milizen haben Staaten im Staat errichtet und Teile der Armee kooperieren sogar mit ihnen. Auch Nachbarländer wie Uganda und Ruanda schüren die Gewalt. Der Konflikt hat nach verschiedenen Schätzungen 5 bis 7 Millionen Menschen das Leben gekostet. Das konnte auch die UNO-Friedensmission nicht verhindern, die seit einem Vierteljahrhundert im Kongo präsent ist. Die Blauhelme müssen jetzt abziehen, denn die kongolesische Regierung wirft ihnen vor, die Menschen nicht ausreichend zu schützen. Auch Bäuerin Chisa muss selbst sehen, wie sie zurechtkommt. Die ständige Gefahr zerreißt ihre Familie.
Ich bin mit meinen 3 jüngsten Söhnen geflüchtet. Aber die Verwandten sind im Dorf geblieben. Manchmal höre ich von anderen Flüchtlingen, dass sie noch leben. Wegen des Kriegs müssen sie sich ständig im Busch verstecken.
Dieses Mal ist Chisa vor den Rebellen mit dem Namen Mouvement du 23 Mars, kurz M23, geflohen. Sie haben im November 2021 einen neuen Krieg losgetreten. Die M23 besteht mehrheitlich aus Kämpfern der Tutsi-Ethnie. Sie fühlen sich diskriminiert, fordern mehr Posten in Militär und Politik und neuerdings wollen sie auch die Zentralregierung in der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa stürzen. Onesphore Sematumba, Analyst beim Think Tank Crisis Group, weiß um die schwierige Lage in den Masisi-Bergen. Er ist im Ostkongo aufgewachsen.
Dieser Konflikt geht sehr weit in die Vergangenheit zurück. Masisi und der Osten des Landes im Generellen sind sehr instabil, und das besonders seit den 90er Jahren.
In den Masisi-Bergen sieht man in friedlichen Zeiten Kühe auf grünen Almen weiden. In den Bergen liegt aber auch der Ursprung des Konflikts. Die Belgier siedelten dort Tutsi aus dem benachbarten Ruanda an. Sie brauchten Arbeitskräfte für die Landwirtschaft. Später kamen Tutsi-Flüchtlinge dazu, die in Ruanda verfolgt wurden. Die Zugezogenen züchteten Vieh und gründeten Farmen. Die Einheimischen betrieben vorwiegend Ackerbau.
Wir wissen, dass Viehzucht und Ackerbau klassischerweise konfliktträchtig sind. Das gilt insbesondere, wenn der Staat schwach ist und den Zugang zu Land nicht regelt. Als die Armut in der Region immer größer wurde, wurden die Tutsi zu Sündenböcken.
Erzählt Analyst Sematumba. Die Bauern organisierten Milizen entlang ihrer Ethnien und kämpften mit Gewalt um Land und politischen Einfluss. In diese aufgeheizte Stimmung platzte 1994 der Völkermord in Ruanda. Damals töteten Angehörige der Hutu-Ethnie innerhalb von 3 Monaten 800.000 Tutsi. Der heutige ruandische Präsident Paul Kagame, ein Tutsi, marschierte aus dem ugandischen Exil ein und besiegte die Hutu. Daraufhin flohen viele Hutu aus Angst vor Rache in den Ostkongo. Darunter waren auch Täter des Völkermords. Sie gründeten eine weitere Miliz, die Force Démocratique de Libération du Rwanda, kurz FDLR. Das Regime von Ruandas Präsident Kagame fühlt sich bis heute von der FDLR bedroht, zumal die Miliz nach Erkenntnissen der Vereinten Nationen mit der kongolesischen Armee kooperiert. Präsident Kagame sagte im Januar 2023 dem Magazin Jeune Afrique:
If you are preparing your arming and your
Wenn du deine Armee und die FDLR vorbereitest, um Ruanda anzugreifen, und die FDLR ist nun in die kongolesische Armee integriert, sie sind jetzt eins, willst du mir dann vorschreiben, wie ich reagieren soll?
Solche Äußerungen des ruandischen Präsidenten deuten viele als Bestätigung dafür, dass Ruanda auch im aktuellen Krieg mitmischt, den die Tutsi-Miliz M23 unter anderem gegen die FDLR führt.
Ruanda unterstützt die M23 militärisch und diplomatisch. Ruandische Soldaten sind bis zu 100 Kilometer weit in den Kongo eingedrungen,
erklärt Regan Miviri, Forscher am Politikinstitut Ibuteli im ostkongolesischen Goma. Die UNO spricht von 4000 ruandischen Soldaten auf kongolesischem Boden. Der Krieg der M23 und Attacken anderer Milizen haben ein Drittel der 8 Millionen Menschen in Nord-Kivu aus ihrem Zuhause vertrieben. Sie müssen zu armen Verwandten in die Stadt ziehen oder sie stranden in Lagern. Hinter dem Beet, wo Bäuerin Chisa hackt, bauen Eltern Behausungen mit Ästen. Darüber legen sie leere Zementsäcke, die ihre Kinder auf dem Müll finden. Der Fischer Boma Metima erreichte das Lager im Februar nach 3 Tagen Fußmarsch. Seither drängen jeden Tag mehr Menschen in die Behelfsunterkünfte. Cholera und das Mpox-Virus grassieren. Fischer Metima klagt:
Es gibt weder Wasser, noch Latrinen, noch Duschen. Wir gehen oft hungrig schlafen. Die Leute werden krank und sterben. Ich habe große Angst, dass meine Kinder oder meine Frau sich anstecken.
Die Gefahr einer Epidemie ist nicht das Einzige, was die Staatengemeinschaft umtreibt. Der Krieg ist nämlich längst auch zu einem ökonomischen Krieg geworden. Denn der Ostkongo ist reich an Bodenschätzen, wie Coltanerz oder Gold. Rohstoffe, auf die die globale Wirtschaft angewiesen ist. Seit April besetzt die Bewegung M23 die Stadt Rubaya im Masisi-Gebirge. Die Minen um die Stadt produzieren Coltan, das auf dem Weltmarkt landet.
Jede Miliz, die auf Ressourcen stößt, nutzt sie, um ihren Kampf zu finanzieren. Das ist auch im Fall Rubaya so. Die bewaffneten Akteure sollten nicht in die Lieferketten einbezogen sein. Man muss zuerst diesen Krieg beenden, um dann darüber nachzudenken, wie man die Lieferketten sichert.
Sagt Konfliktanalyst Miviri. Der Kongo produziert rund 40% des Coltans, das die Elektronikindustrie weltweit verarbeitet. Laut Schätzungen lagern im Kongo 60-80% der weltweiten Coltanreserven. Eine Studie, die von der Europäischen Union gefördert wurde, bezeichnet den Nachbarn Ruanda als bevorzugtes Durchgangsland für illegal gefördertes und gehandeltes Coltan. Korrupte kongolesische Sicherheitskräfte und Staatsangestellte ermöglichen den Schmuggel, heißt es in der Studie aus dem Jahr 2022. Trotzdem unterzeichnete die EU-Kommission im Februar eine Absichtserklärung, wonach sie Ruanda dabei unterstützen will, eine Industrie zur Veredelung von Rohstoffen aufzubauen. Damit solle die Transparenz über die Herkunft der Rohstoffe gesteigert werden, argumentiert die EU-Kommission. Die kongolesische Regierung kritisiert das Abkommen scharf, weil Ruanda nach ihrer Lesart den Konflikt im Ostkongo befeuert und sich die Bodenschätze des Kongo aneignet. Analyst Miviri fordert, dass die EU Ruanda eher sanktionieren als fördern müsse, insbesondere seit die von Ruanda unterstützte M23-Miliz die Coltan-Minen kontrolliert.
Es ist offensichtlich, dass die Lieferketten der Rohstoffe verschmutzt sind. Eine bewaffnete Gruppe besetzt eine Mine, deren Substanzen in iPhones oder in alles Mögliche andere geraten können. Das ist moralisch und rechtlich ein Problem.
Patrick Muyaya, Sprecher der Regierung im Kongo, nutzt Interviews, um international Druck aufzubauen. Er will zeigen, dass die Dauerkrise im Ostkongo auch Europa und die USA etwas angehen sollte.
Dass Ruanda die Rohstoffe, die es exportiert, gar nicht unter der eigenen Erde hat, wissen alle westlichen Staaten. Wir haben Rechtsmittel gegen Apple eingelegt, weil wir der Meinung sind, dass Apple, wie auch die anderen großen Technologiefirmen, direkt oder indirekt von Zwischenhändlern Rohstoffe einkaufen, deren Herkunft rechtswidrig ist.
Die kongolesische Regierung hat eine Mahnung an Apple in den USA und in Frankreich geschickt. Der Technologiekonzern erklärt allerdings, dass seine Rohstoffe nicht aus Minen stammten, die gegen internationale Standards verstoßen. 2012 führte die M23-Miliz schon einmal Krieg in der Provinz Nord-Kivu. Auch damals finanzierte Ruanda die Rebellen. Nachdem Ruanda das Geld ausgegangen war, schlugen die kongolesische Armee und die UNO-Soldaten damals die M23. Die Milizionäre gingen in Lager nach Ruanda und Uganda, bis sie erneut zu den Waffen griffen. Die kongolesische Regierung geht nicht nur gegen den Technologiekonzern Apple vor. Sie will auch Ruanda vor dem Gerichtshof der Ostafrikanischen Staatengemeinschaft wegen der Verletzung des kongolesischen Hoheitsgebiets und mutmaßlicher Kriegsverbrechen verklagen. Während die Regierung in Kinshasa neue juristische Gefechte beginnt, kommt sie militärisch kaum voran. Und das, obwohl sie Armeen aus 4 afrikanischen Ländern und private Sicherheitsfirmen aus Bulgarien und Rumänien zu Hilfe gerufen hat. Die Bevölkerung nennt die Weißen Söldner. Die Regierung spricht von Ausbildern und Beratern. Auf dem Weg zur Front stecken die weißen Soldaten oft zwischen Autos, Motorradtaxen und Bierkiosken fest. Selbst als die M23-Miliz im Frühjahr auf Goma vorrückte und die Bomben knallten, standen die Soldaten im Stau und fluchten. Vor kurzem wollten sie sogar abreisen, weil die kongolesische Regierung den Lohn nicht rechtzeitig bezahlt hatte. Den stellvertretenden Einsatzleiter der bulgarischen Sicherheitsfirma kann man in einem Hotel in Goma am Kivusee direkt an der Grenze zu Ruanda treffen. Der pensionierte französische Fallschirmspringer stellt sich als Berater Jacques vor. Seinen Nachnamen nennt er nicht. Der Kongo habe organisatorische Defizite, aber für die militärische Unterlegenheit gäbe es einen anderen Grund, sagt er.
Ruanda kann dank ausländischer Finanzierung militärisches Material anschaffen, das dem Material des Kongo überlegen ist.
Damit spielt der Militärstratege auf die Tatsache an, dass Ruanda mit fast 6.000 Soldaten der drittgrößte Truppensteller für die weltweiten Missionen der UNO ist. Laut Besoldungstabelle erhält Ruanda dafür rund 7,5 Millionen Euro pro Monat. Außerdem kämpft die ruandische Armee im ostafrikanischen Mosambik gegen islamistische Terroristen. Die EU finanziert diesen Einsatz mit 20 Millionen Euro. Weitere 40 Millionen sind im Gespräch. Militärexperte Jacques sagt dazu:
Das sind allein politische und ökonomische Interessen. Im Fall Frankreichs schützt Ruanda das Engagement des Energiekonzerns Total in Mosambik.
Auch Analyst Miviri sieht die EU-Hilfe für Ruandas Militäreinsätze kritisch.
Kann die EU wirklich kontrollieren, wie viel Cent Ruanda für Mosambik verwendet und wie viel Cent das Militär finanzieren, das im Kongo Verbrechen begeht?
Seit 2012 haben sich die politischen Realitäten geändert. Die EU hat im aktuellen Krieg bisher nur 30 Kommandeure der ruandischen Armee, der Rebellen, aber auch der Miliz FDLR sanktioniert. Die FDLR kämpft mit der kongolesischen Armee gegen die M23. Crisis Group Analyst Sematumba erklärt:
Ruanda ist jetzt ein wichtiger Partner für die internationale Gemeinschaft. Sie muss daher zweimal überlegen, ob sie das Land sanktioniert.
So nimmt Ruanda Migranten auf, die das UNO-Flüchtlingswerk aus Libyen evakuiert. Großbritannien wollte unter der alten Regierung seine Asylbewerber nach Ruanda abschieben. Und deutsche Politiker denken ebenfalls über eine solche Lösung nach. Weil der neue Krieg gegen die gut ausgerüstete M23-Miliz schon so lange dauert, hat die kongolesische Regierung zu einem ungewöhnlichen Mittel gegriffen. Sie hat neben der FDLR weitere Milizen ausgerüstet, damit sie die Armee unterstützen. Die Kämpfer nennen sich Wazalendo, Patrioten. Aber mit Patriotismus haben sie nach Ansicht der Frauenrechtsaktivistin Passy Mubalama wenig zu tun.
Ich halte es für einen großen Fehler der Regierung, dass sie diesen Leuten Waffen gegeben hat. Sie haben keine Ausbildung und keine Ethik.
Mubalama betreut mit ihrer Organisation Aid Profen vergewaltigte Frauen in den Flüchtlingslagern. Jeden Monat zählt sie 150 neue Patientinnen.
Viele Geflüchtete werden Opfer von sexuellen Übergriffen, sogar in den Lagern. Unter den Tätern sind Soldaten und Milizionäre, insbesondere die Wazalendo, die Patrioten.
Der neue Krieg bringt ein neues Maß an Brutalität mit sich. Im Mai hat die M23 sogar ein Flüchtlingslager beschossen. 35 Menschen starben dabei, vor allem Frauen und Kinder. Just neben den Schutzsuchenden hatte die kongolesische Armee einen Stützpunkt errichtet. Im Moment herrscht an der Front eine Waffenruhe, die Angola zwischen Ruanda und dem Kongo vermittelt hat. Obwohl es trotzdem fast jeden Tag Gefechte gibt, sehen Diplomaten darin ein Momentum, das es zu nutzen gelte. Die nächsten Gespräche sind in der angolanischen Hauptstadt Luanda für den 9. September angesetzt. Dazu sagt Ingo Herbert, der deutsche Botschafter im Kongo:
Das ist sowohl die Haltung der Bundesregierung, aber auch der Europäischen Union und auch befreundeter Staaten aus der Region. Es kann keine militärische Lösung geben, nur eine politische. Das heißt, dass wir einen Rückzug der ruandischen Truppen erwarten und ein Vorgehen der kongolesischen Regierung gegen die FDLR.
Während auf internationaler Bühne geredet wird, versuchen die Menschen im Kriegsgebiet weiter zu leben, zu überleben.
Wir hören Bomben und Schüsse. Wir sind die ganze Zeit gestresst. Seit das angefangen hat, habe ich Angst, selbst wenn ich schlafe.
Erzählt eine junge Kongolesin. Sie wohnt in einem Dorf, das von der M23 besetzt ist. Das Telefonnetz ist schlecht. Die Miliz bringe jeden um, den sie für einen Gegner halte, erzählt die Teenagerin. Zum Telefonieren versteckt sie sich auf einem Markt. Ihre Identität muss geheim bleiben. Das Handy hat die junge Frau geliehen, weil sie kein Geld mehr für ein eigenes Telefon hat. Seit der Besatzung durch die M23 explodieren die Preise. Es reicht kaum zum Essen. Die junge Frau wirkt erschöpft. Sie hat nur noch einen Wunsch.
Ich fühle mich von allen verlassen. Ich möchte in ein anderes Land. Es scheint so, als hätten wir im Kongo kein Recht, in Frieden zu leben.
Das war der Hintergrund. Ostkongo, die internationale Dimension des ungelösten Konflikts. Von Jonas Gerding und Judith Raub. Redaktion Katharina Peetz.